Hauptort. Er soll auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, errichtet werden. Hauptinitiator ist der Software-Milliardär und Mäzen Hasso Plattner. Das teilten seine Stiftung und die Brandenburger Landesregierung am Nachmittag mit. Zur Verwirklichung der Pläne wird eine Taskforce eingerichtet, die Ministerpräsident Woidke und Plattner leiten. Auf dem Gelände sollen mehrere neue Gebäude entstehen. Plattner sagte dem RBB, diese Institute sollen Juristen und Wirtschaftswissenschaftler beherbergen. Zu den Plänen gehört auch, das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee zu erweitern. Der alte Landtag ist inzwischen stark verfallen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul sind beendet. Sie dauerte offenbar nur gut eine Stunde. Über Gespräche ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen. Zuvor hatten beide Seiten vor 3 Jahren direkt miteinander gesprochen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24 Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Die EU-Kommission bestraft damit zum ersten Mal verbotene Absprachen, die den Arbeitsmarkt betreffen. Die beiden Lebensmittellieferdienste Delivery Hero und Glovo hatten nämlich vereinbart, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben, was die Chancen für Arbeitnehmer auf dem schnell wachsenden Markt der Essenslieferanten einschränkt. Auch in anderen Bereichen haben laut Kommission die beiden Unternehmen von 2018 bis 2022 schrittweise den Wettbewerb abgebaut und die Märkte in Europa und darüber hinaus untereinander aufgeteilt. Das Unternehmen Delivery Hero mit Sitz in Berlin ist inzwischen in 70 Märkten aktiv. Im Juli 2022 übernahm es dann auch den einstigen Konkurrenten Glovo ins Portfolio, wodurch auch die kartellrechtlich relevanten Absprachen zu einem Ende kamen.
Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde unter anderem vereinbart, dass sich die Pflegezulage auf bis zu 350 Euro im Monat erhöht und auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet wird. Millionen Deutsche sind in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt geworden. Einer repräsentativen Studie zufolge haben fast 13% der 18- bis 59-Jährigen solche Taten als Kinder oder Jugendliche erlebt. Das sind fast 6 Millionen Menschen. Betroffene berichten am häufigsten, in der Familie oder durch Verwandte sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. Aber auch das Internet und soziale Medien spielen eine große Rolle. Initiiert wurde die Studie vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend teils wolkig, teils klar und noch ein paar Schauer oder Gewitter. Dazu weht ein böiger Westwind. Die Temperaturen zur Stunde in Berlin-Buch 19 und in Spandau 21 Grad, in Eberswalde 18 und in Ruhland 24 Grad. Morgen ein freundlicher und meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken bei maximal 23-26 Grad. Die Zeit 16:05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Ja, gerade in den Nachrichten war es bereits Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Darum geht es in dieser Stunde auch bei uns seit Jahren. Inzwischen gar Jahrzehnten ist der Machtmissbrauch Thema. Aber haben sämtliche Studien zur Aufdeckung sexualisierter Gewalt tatsächlich messbar positive Folgen? Heute also wurde das Ergebnis einer nationalen Studie zum Thema veröffentlicht. Und wir wollen darüber mit einigen Expertinnen und Experten hier auf Radio 3 sprechen. Seien Sie herzlich willkommen.
Sans attendre la quille, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la vie civile que nos soldes sont dus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, des papillons et les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes ou dans quelques manèges sous les flocons de neige angélique et mouillant. Papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma parmi d'autres poussières en habit de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Je n'ai pas satué le temps sans connaître la gloire d'être un seul soir un as de la voltige, matador de ma pige, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère et sous les réverbères ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon griffonne et au crayon il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, 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 les papillons.
Sie hören Radio 3 am Nachmittag und wir kommen zu einer Studie, die heute vorgestellt worden ist zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Seit Jahrzehnten ist der Machtmissbrauch durch sexuelle Gewalt eben an Kinder und Jugendlichen Thema. Das heißt, pro Schulklasse sind es etwa 1 bis 2 Kinder, die sexualisierte Gewalt erleben. Heute nun wurde das Ergebnis einer nationalen Studie zum Thema Dunkelfeld sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Professor Dr. Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit ist einer der Herausgeber dieser Studie. Er war bereits bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext beteiligt und ihn begrüße ich nun auf Radio 3. Guten Tag, Herr Dressing.
Schönen guten Tag.
Sie leiten die forensische Psychiatrie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Mannheim. In den letzten Jahren und Jahrzehnten, da wurde das Thema Missbrauch in seinem Ausmaß ja immer wieder auch in der Öffentlichkeit diskutiert, etwa in der katholischen oder evangelischen Kirche, an der Odenwaldschule, im Bereich des Sports. Und immer wieder geht es um Missbrauch auch im familiären Umfeld. Was genau war das Ziel nun dieser neuen bundesweiten Studie, in dem es vor allem um die Dunkelziffern, die Dunkelfelder geht?
Ja, die bisherigen Studien, die zumindest in Deutschland gemacht wurden, beleuchten ja im Wesentlichen das Hell- oder Graufeld, also das, was man entweder aus polizeilichen Kriminalstatistiken kennt oder aber was man aus Personalakten kennt, zum Beispiel im kirchlichen Bereich, die Personalakten von Pfarrern oder im Bereich der evangelischen Kirche, Pfarrerinnen und Pfarrern. Und es ist immer schon klar gewesen, dass es im Hellfeld und im Graufeld nur ein kleiner Teil der Taten bekannt wird, die tatsächlich begangen werden. Das hängt damit zusammen, dass Menschen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, auch im Erwachsenenalter häufig nicht darüber sprechen. Sie haben Schuldgefühle, sie haben Schamgefühle, sie haben auch Angst, dass man ihnen nicht glaubt und deswegen bleibt so vieles im Dunkeln. Und das war das, was uns angetrieben hat, bei dieser Dunkelfeldstudie da ein bisschen Licht in dieses dunkle Feld zu bringen, weil es auch ganz wichtig ist, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, da auch Gehör zu finden, was ihnen passiert ist.
Für das Jahr 2024 waren das in Deutschland über 16.000 ermittelte Fälle des sexuellen Kindermissbrauchs im sogenannten Hellfeld. Jetzt fragt man sich natürlich, das Dunkelfeld, wie kann man das überhaupt recherchieren? Wie sind Sie also für diese Studie vorgegangen?
Wir sind so vorgegangen, dass wir mit dem renommierten Institut Info des DIMAP eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe zusammengestellt haben mit 100 Sample Points in ganz Deutschland, die Deutschland regional repräsentativ abbilden, auch hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur. Und dann wurden 10.000 Adressen zufällig ausgewählt, die so zustande kamen. Und die Angeschriebenen haben dann von uns einen Fragebogen bekommen, recht umfangreicher Fragebogen. Also die Bearbeitung, wenn man selbst betroffen war, dauert etwa 20 Minuten. Und haben die Angeschriebenen gebeten, diese Fragebögen auszufüllen und zurückzuschicken. Und da kriegt man eben auch Tatenberichte, die bisher nicht angezeigt wurden. In unserer Studie waren es mehr als ein Drittel der Betroffenen, die sagten, sie haben noch mit niemandem darüber gesprochen. Also nicht nur nicht angezeigt, sondern auch Freunden oder Bekannten nie davon erzählt.
Vermutungen also haben sich somit bestätigt. Aber welche Erkenntnisse tatsächlich sind für Sie neu gewesen?
Nun, zunächst mal ist es wichtig, dass man das Ausmaß kennt, aber wir haben natürlich auch versucht, in der Studie die einzelnen Tatkontexte genauer zu erfassen. Sie haben es in der Anmoderation angesprochen. Familie und Freundeskreise sind ein häufiger Tatort, möchte ich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es gibt eben auch den großen Bereich des sogenannten institutionellen Missbrauchs, also Schulen, Sportvereine, Kirche, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergärten, also überall dort, wo man als Eltern und als Kind erwarten muss, dass man eigentlich in einem sicheren Schutzraum ist. Auch da passieren schwere Sexualdelikte. Und was jetzt für Prävention in Zukunft bedeutsam ist, ist, dass unsere Studie gezeigt hat, dass, und das ist schon etwas überraschend, dass in diesem institutionellen Kontext Jungen eben viel häufiger betroffen sind als Mädchen, auch sehr junge Jungs betroffen sind, deutlich unter 11 teilweise, und dass man da natürlich auch die Schutzkonzepte anpassen muss. Also bisher hat man ja immer eher damit gerechnet, dass sind Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt sind, und es gibt eben bestimmte Tatkontexte, in denen Jungen besonders gefährdet sind. Mhm.
Vielleicht mal um einige Zahlen zu nennen. Sie haben zum Beispiel auch abgefragt, wo, Sie sagten gerade, in welchem Kontext das Ganze passiert sei. Am häufigsten gaben Betroffene an, in der Familie oder durch Verwandtschaft eben sexuelle oder sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. Das waren 35,3% Frauen und 18,8% Männer. Sie sprechen nun in der Studie von der Notwendigkeit differenzierter Schutzkonzepte. Was können denn das für Schutzkonzepte sein?
Naja, ich meine, es ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, auf wen muss ich meinen Schutz besonders richten? Und wenn man bisher davon ausging, dass ich da eher die Mädchen schützen muss, zum Beispiel in bestimmten institutionellen Kontexten, dann muss ich mich da jetzt umorientieren, wohlwissend, dass ich mich eben auch um die kleinen Jungs kümmern muss, dass ich da achtsam sein muss, dass da es besondere tatgeneigte Menschen gibt, die Grenzen da von Kindern, die ihnen anvertraut sind, verletzen.
Kommen wir noch zum Schluss zum vergleichsweise neuen Bereich der sexualisierten Gewalt. Das ist das Internet, in der Studie als technologiegestützte sexualisierte Gewalterfahrung bezeichnet. Auch hier sind es tatsächlich mehr weibliche Personen als männliche, die sich als Betroffene gemeldet haben. Allerdings geht die Schere da nicht so weit auseinander.
Richtig.
Das ist ja auch interessant. Wie verbreitet ist denn dieses Phänomen und wie genau zeigt sich dieser Missbrauch?
Also es ist sehr verbreitet und ich glaube, wir sind auch in einer neuen Stufe, die wir auch in der Prävention und Aufklärung berücksichtigen müssen, dass in der zunehmend digitalisierten Welt es für Täter eben ganz neue Bereiche gibt, sich an Kinder ranzumachen und da entsprechende Sexualdelikte auch vorzubereiten. Das geht so los, dass zum Beispiel ungewollte pornografische Inhalte an Kinder oder Jugendliche geschickt werden oder dass Kindern Gespräche mit sexuellen Inhalten gezwungen werden. Und das ist halt schon weit verbreitet. In unserer Studie war das etwa ein Drittel und 60% derjenigen, die auch in der realen Welt sexuelle Gewalt erlebt haben, haben auch in sozialen Medien zuvor solche Übergriffe, muss man es nennen, erlebt. Und wir wissen auch aus der Praxis, ich bin auch als Gutachter tätig, dass Täter eben solche Online-Aktivitäten auch nutzen, um Opfer sozusagen auszuspähen und dann entsprechende Taten auch vorzubereiten.
Heute wurde das Ergebnis einer nationalen Studie zum Thema Dunkelfeld sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Professor Dr. Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit ist einer der Herausgeber. Mit ihm habe ich hier auf Radio 3 über einige zentrale Erkenntnisse aus dieser Studie gesprochen. Dafür herzlichen Dank, Herr Dressing.
Gerne.
Ja, und wir sprechen gleich auf Radio 3 weiter über dieses Thema der sexualisierten Gewalt und was dagegen zu tun ist mit Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs.
Thank you.
Traditionelles Musik aus der Mongolei, hier mit Kroke aus Polen und Umarchahar Toji aus der Mongolei. Wir sprachen gerade über neue Erkenntnisse aus einer nationalen Studie in Sachen Dunkelfeld, in Sachen wiederum sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Etwa jeder 7. bis 8. Erwachsene in Deutschland hat in der Kindheit oder Jugend eben sexualisierte Gewalt erlebt. Und heute sind 1 bis 2 Schulkinder pro Klasse betroffen. Welche Prävention brauchen also Menschen, um im familiären Umfeld, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Sportverein, im kirchlichen Bereich, aber auch in den sozialen Medien verschont zu bleiben vor sexuellem Missbrauch, der einen Angriff bedeutet auf die ganze Person, auf das Grundvertrauen und psychische wie körperliche Versehrtheit. Auf Radio 3 begrüße ich nun Kerstin Klaus. Sie ist unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Ich grüße Sie. Hallo.
Ich grüße Sie auch.
Ja, überraschen Sie denn die neuesten Studienergebnisse in Sachen Dunkelfeld?
Nein, diese Zahlen sind tatsächlich nicht überraschend. Das ist das Erschreckende. Seit dem sogenannten großen Missbrauchsskandal 2010 gab es unterschiedliche Untersuchungen in Deutschland, aber auch über die Weltgesundheitsorganisation. Und die zeigen immer wieder ein sehr drastisches Bild. Dramatisch allerdings ist, dass die Zahlen nicht besser werden. Und das scheint die Studie ja sehr deutlich nochmal wieder gezeigt zu haben. Das heißt, es gelingt uns nicht, Kinder und Jugendliche heute vor sexueller Gewalt, also sowohl analog wie auch im digitalen Raum, besser zu schützen. Und das ist in der Tat dramatisch.
Der digitale Raum, den haben Sie gerade angesprochen. Auch mit Herrn Dressing sprach ich genau über dieses Phänomen. Die Zahlen über sexualisierte Gewalt im Netz, in den sogenannten sozialen Medien, die sind drastisch gestiegen. Das zeigt sich auch in der aktuellen Dunkelfeld-Studie. Wie reagieren Sie darauf? Welche Angebote gibt es denn bereits, um Kinder und Jugendliche hier zu schützen?
Ich glaube, erstmal muss man sich klar machen, sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist eine reale Gefahr. Und wie bei allen Bereichen von, ich sage jetzt mal, Gefahrenabwehr, brauchen wir gute Instrumente. Und dafür sind Erwachsene zuständig. Das sind die Schutzkonzepte, die Sie gerade schon mal genannt haben. Also wie deklinieren wir einen Raum, egal ob analog oder digital, damit er sicherer für Kinder und Jugendliche ist. Ja, das haben wir in der realen Welt gut durchdekliniert. Da sagen wir, die Spielhalle muss einen Mindestabstand zur Schule einhalten. Da haben wir Jugendschutz. Mit welchem Alter kann ich in welchen Kinofilm, um einfache Beispiele zu nennen. Zu dem digitalen Raum geht es letztlich um haargenau das Gleiche. Wie schaffen wir sichere Räume im Netz, in dem alles offen ist, in dem Kinder und Jugendliche überflutet werden, in dem sie über Chatfunktionen in jedem Spiel x-beliebig kontaktiert werden können. Hier ist zuvorderst eine politische Aufgabe, sichere Räume für Kinder und Jugendliche auch im Netz zu schaffen, die dann auch nach Qualitäts- und Sicherheitsstandards tatsächlich nachgehalten werden und überprüft werden. Dazu gehört Altersverifikation, dazu gehören aber auch Auflagen für die Anbieter von spezifischen Plattformen, um sicherzustellen, dass jugendgefährdendes Material oder Kontaktaufnahme oder Ähnliches eben nicht so möglich ist, wie das im Moment tatsächlich der Fall ist. Hier ist auch der Gesetzgeber gefragt, hier ist auch die europäische Ebene gefragt.
Das sind ganz klare Forderungen. Nun gibt es auch Hilfsangebote und es hat sich auch gezeigt, in der Studie Betroffene kennen Hilfsangebote oft überhaupt nicht. Warum ist das so und wie könnte sich das in Zukunft ändern?
Auch hier ist es so, dass Erwachsene eine wesentliche Rolle spielen. Das sind zuvorderst die Eltern, das ist aber auch die pädagogische Fachkraft, die Lehrkraft in Schulen, in Kita und so weiter. Das heißt, wir müssen erstmal realistisch betrachten, sexuelle Gewalt ist möglich. Das heißt, für Schutzkonzepte an Kita und Schule, ich muss natürlich auch mit jungen Menschen ins Gespräch gehen und ich muss auch auslegen und Material bereit haben, wo gibt es denn Hilfestellen, auch anonym, weil das natürlich immer wieder auch ein tabuisiertes Feld ist, wo vielleicht ich als Lehrkraft nicht immer die erste Ansprechpartnerin bin oder auch ich als Mutter oder Vater nicht die erste Ansprechperson bin. Also damit Kinder und Jugendliche Hilfsangebote kennen, müssen wir sie bekannt machen. Und das können nur die tun, die tagtäglich Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben. Das, was ich über mein Amt tue, ist über eine groß angelegte Kampagne tatsächlich über Materialien und so weiter zu informieren, über Hilfetelefon, das bei meinem Amt ist, über eine Online-Beratungsstelle, auch für junge Menschen, schreibolli.de, wo niedrigschwellig anonym Beratung, Unterstützung und Hilfe möglich ist. Mhm.
Hilfe kann auch da erst angeboten werden, wo möglicherweise auch eine Sensibilisierung stattgefunden hat für dieses Thema. Ist möglicherweise auch erstmal Erkenntnis eine große Herausforderung für viele Lehrende zum Beispiel. Es gibt auf Ihrer Website ein digitales Präventionsangebot, interaktiv unter dem Titel Was ist los mit Jaron? Ein sogenanntes Serious Game ist das. Wie und wo setzt denn das an?
Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit der Kultusministerkonferenz zusammen, also mit den Behörden der Länder für Schule, und haben dieses Serious Game genau darauf entwickelt, was sollten an Grundkompetenzen, Kenntnisse bei Lehrkräften sein, um sensibilisiert dafür zu sein, Moment, dieser Schüler, diese Schülerin zeigt sich verändert, dieses und jenes fällt mir auf, könnte das gegebenenfalls auch etwas mit sexueller Gewalt, mit sexuellem Missbrauch zu tun haben. Und dafür soll dieses Spiel vorbereiten. Warum ist das wichtig? Weil wir verheerenderweise in Deutschland keine Verpflichtung in den Ausbildungsgängen, bleiben wir bei den Lehrkräften, haben an den Universitäten überhaupt Grundelemente von Kinderschutz mit beigebracht zu bekommen. Und das ist schon tatsächlich immer wieder erschreckend, also wie wenig die Grundkompetenz in der Ausbildung, auch in der sozialen Arbeit für dieses Themenfeld ist. Hier sitzt dieses Serious Game an, und parallel dazu haben wir über intensive Aushandlungsprozesse erreicht, dass mittlerweile immerhin 10 Bundesländer verpflichtende Schutzkonzepte an Schulen gesetzlich verankert haben, also in ihren jeweiligen Regelungen. Und diese Schutzkonzepte dienen genau dem Kompetenzaufbau. Was sind denn Risikoräume? Woran kann ich denn erkennen? Gibt es Beschwerdestellen, Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche? Arbeiten wir mit externen Fachkräften zusammen, zum Beispiel spezialisierten Fachberatungsstellen? Und machen wir das auch transparent für Eltern, für Kinder, aber auch für den Kolleginnenkreis in der Schule? Schutzkonzepte sind elementar, und auch an dieser Stelle muss ich sagen, Eltern wissen viel zu wenig über Sicherungsstandards. Wie schützen wir in Schule, Kita, Vereinen und so weiter Kinder vor sexueller Gewalt? Auch Eltern müssen hier aktiver werden und nachfragen, habt ihr Schutzkonzepte? Also, will ich mein Kind im Schwimmverein anmelden, dann sollte es eine selbstverständliche Frage sein, sich nach Schutzkonzepten zu informieren. Und wenn ein Verein die nicht hat, zu sagen, okay, dann gehe ich vielleicht lieber in einen Verein, wo Schutzkonzepte tatsächlich vorhanden sind.
Das ist ja ein ganz praktisches Beispiel, was wir jetzt erwähnt haben. Also Schutzkonzepte einfordern und darüber diskutieren, ist zum Beispiel ein Tool oder ja Griff in Sachen Schutz gegen sexualisierte Gewalt. Welche Prävention brauchen Kinder und Jugendliche? Darüber habe ich mit Kerstin Klaus auf Radio 3 gesprochen, unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
It's a blue, bright blue Saturday, and the pain has started to slip away. I'm in a backless dress on a pastel ward, the shining. Think I want you still, but it may be bills of work. Do you really wanna know how I was dancing on the floor? I was trying to fool you when I'm crawling out the door. I'm lazy to the things you say that you don't do. Why don't you? Hey.
Radio 3. 16.32 Uhr haben wir es jetzt. Zeit für
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit meiner Kollegin Frauke Thiele. Heute ist der Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zusammengekommen. Bis 17 Uhr wird da voraussichtlich noch diskutiert. Im Fokus heute ist vor allem die Antrittsrede der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson.
Das stand natürlich absolut im Zentrum, Sarah Wedel-Wilson. Was sie genau für Ausblicke gegeben hat, da gucken wir später noch drauf mit unserem kulturpolitischen Reporter Thomas Fitzel. Nur so viel, sie hat die Einsparungen auch als Chance für langfristige Verlässlichkeit bezeichnet. Das kam gerade in den Agenturen durch. Die Kultursenatorin hatte sich ja schon in den letzten Wochen dazu geäußert, als sie noch nicht Kultursenatorin war, dass sie Synergien schaffen wolle in den großen Häusern und die freie Szene so weit wie möglich nicht mehr schöpfen will. Ja.
Was stand denn noch auf dem Programm des Kulturausschusses?
Also ein wichtiger Punkt war die kulturelle Bildung. Da hatten die Grünen mehrere Anfragen eingereicht, wie weiter trotz Einsparungen mit der kulturellen Bildung, auch mit dem Projektfonds kulturelle Bildung. Auch dazu werden wir wahrscheinlich später mehr erfahren. Und ein Thema, interessant, ob das reingekommen ist in den Kulturausschuss. Die CDU-Fraktion hatte angekündigt, dass sie eigentlich das derzeitige Nutzungskonzept der Alten Münze abschließend beraten wolle. Im Moment werden ja große Teile durch den Veranstalter Spreewerkstätten vermietet. Und das soll nach Willen der CDU-Fraktion auch so bleiben. Ein Sanierungskonzept liege vor, das dem Senat viel Geld spare. Aber genau dieses Nutzungskonzept begeistert eben die freie Szene nicht so wirklich. Als Katastrophe wurde das im Vorfeld schon bezeichnet. Zitat: Anstatt einen gemeinwohlorientierten Raum für künstlerische Projekte zu sichern, wird er nun einem privaten kommerziellen Kreativunternehmen überlassen. Ob und wie darüber debattiert wurde, dazu dann später mehr.
Ja, so gegen 17.40 Uhr. Dann werden wir über den ersten Kulturausschuss mit der neuen Kultursenatorin hier sprechen auf Radio 3 und den Themen, die dort verhandelt worden sind. Der Justus-Bier-Kuratorenpreis, der wird seit über 15 Jahren von einer Stiftung vergeben in Erinnerung an den jüdischen Kunsthistoriker Justus Bier. 1936 ist er ins Exil gegangen.
Und dieser Kuratorenpreis geht in diesem Jahr an ein Ausstellungsteam in Weimar, und zwar für das Ausstellungsprojekt Bauhaus und Nationalsozialismus. Das hat die Klassikstiftung Weimar heute ganz stolz mitgeteilt, weil die ja indirekt diesen Preis bekommen haben. Insgesamt drei Ausstellungsorten in Weimar werden da die unterschiedlichen Lebenswege eben von Bauhäuslern im totalitären NS-Herrschaftssystem beleuchtet, was aus ihnen geworden ist nach 1933. Die Klassikstiftung zitiert die Jurybegründung: Die Ausstellung habe anhand von rund 450 Kunst- und Designobjekten aus Privatsammlungen die äußerst unterschiedlichen Lebenswege zahlreicher Künstlerinnen und Künstler während der NS-Herrschaft mit beeindruckender Genauigkeit nachgezeichnet. Und weiter in der Jurybegründung: Die Klassikstiftung Weimar habe damit ein in dieser aktuellen rechtspopulistisch aufgeheizten Situation auch Zivilcourage und Mut bewiesen.
Wir kommen nach dieser Meldung noch zu einem Tipp, und dafür schickst du uns in ein Museum, ins Minsk nämlich, dem Kunsthaus Potsdam, wo Werke aus der Sammlung des Potsdamer Mäzens Hasso Plattner ausgestellt werden. Dort zu sehen derzeit die Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR.
Ja, heute wurde erst bekannt, dass Hasso Plattner auch Unterstützungspläne für einen Unikomplex auf dem Potsdamer Brauhausberg hat, und die wurden heute vorgestellt. Aber neben der Wissenschaft ist Hasso Plattner eben Kunstsammler und Mäzen und hat eine der größten Sammlungen von DDR-Kunst. Und in der Ausstellung Im Dialog zeigt er sehr unterschiedliche DDR-Künstlerinnen und Künstler und bringt, die werden von dem Kuratorenteam in den Dialog gebracht, nicht von ihm selber, sondern von den Kuratoren natürlich. Bekannte DDR-Künstler wie Bernhard Heisig oder Wolfgang Mattheuer, die auch vom Staat eben gefördert worden sind. Und diese Bilder treten in einen fiktiven kunsthistorischen und auch gesellschaftlichen Dialog, zum Beispiel mit Bildern von Cornelia Schleime, die DDR ja verlassen hatte und all ihre Kunstwerke zurücklassen musste, oder einer Künstlerin wie Gabriele Stötzer, die 1976 ins Gefängnis kam, weil sie eine Petition eben zur Ausbürgerung von Wolf Biermann. Und der Kurator Daniel Mainz, der sagt zur Auseinandersetzung Gabriele Stötzers:
Ich habe dann auch mit ihr darüber gesprochen und sie freut sich, dass sie in diese Konfrontation geht. Also ich habe es Dialog genannt, sie hat am Telefon Konfrontation gesagt und ich habe dann auch mit ihr gesprochen darüber, inwiefern sie sich mit dieser Malerei damals auseinandergesetzt hat. Und sie meinte, sie ist dann zur Willi Sitte-Ausstellung gefahren, sie hat sich das alles angeschaut und diese Opposition kam nicht aus einer Ignoranz heraus, sondern aus einer bewussten, dezidierten Haltung gegen diese Malerei.
Also ein interessanter Dialog oder auch eine Konfrontation, wie man es sehen
Austausch,
möchte.
Wer
genau.
Weiß.
Zu sehen in der Ausstellung im ehemaligen Minz-Terrassenrestaurant, jetzt Minz-Kunsthaus Potsdam, täglich zu sehen, auch heute noch bis 19 Uhr, also auch für einen schnellen Feierabendbesuch geeignet. Und der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8.
Vielen Dank, Franke.
Jo, bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen. Im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge am 11. Juni. 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Auf Radio 3, 16.42 Uhr haben wir es jetzt und kommen zu einer jungen Jazzsängerin aus Schweden, Irma Neumüller. Sie begann im Alter von 4 Jahren Cello zu spielen, war lange mit der Klassik verbunden und dann irgendwann hat sie viel später ihre Leidenschaft für den Jazz entdeckt. Heute lebt sie in Berlin und ist als Jazzsängerin fleißig unterwegs. Modern Vocal Jazz mit Einflüssen aus traditionellem Jazz und Swing, das ist ihrs und das Ganze auch in Eigenkomposition. Sie singt mal auf Englisch und mal auf Schwedisch und einer ihrer schwedischen Songs hören wir jetzt von ihr hier auf Radio 3.
Die Lorda hat inte bestimmt, was jag ska göra. Diska, tvätta, städa, laga mat. Jag ska deklarera fakt.
fått höra att det finns en fest, ska inte störa. Vill ju självklart inte vara en börda, men önskar att när klockan slagit fem är jag inte hemma än. Och jag tror att du vet mer än du vill medge när du pratar med mig. Du ljuger ändå, hal som en ål, men det gör inget. För vet du vad?
Neumüller am Sonntag, den 29. Juni, da können Sie sie auch live in Berlin erleben. Als Gewinnerin des ersten Preises beim Jazz und Soul Award 2025 hat sie sich nämlich nicht nur die Auszeichnung samt Preisgeld gesichert, sondern auch einen Auftritt in Berliner Jazzclub A-Train. Also 29. Juni, da ist sie dann zu Gast.
Radio 3 Classic Splits. Ein Stück, eine Geschichte.
Ikonische Musik für einen gefallenen Helden. Die schrieb John Williams mit seinem Imperial March für die Star Wars Episoden. Und das ist Filmmusik, die längst schon gefeierten und bejubelten Einzug gehalten hat in die Konzertsäle der Welt. 2021, da war Williams auch in Berlin zu Gast, hat die Philharmoniker dirigiert. Auf dem Programm natürlich auch der Imperial March. Auf den sollten sich die Philharmoniker übrigens am meisten gefreut haben. Und die können sich jetzt auch wieder freuen. Sie spielen in der kommenden Woche 3 Konzerte mit Musik von John Williams. Vom Imperial March erzählt Caroline Pirich in ihrem Classic Split.
Anakin Skywalker im Film Krieg der Sterne ist ein gefallener Held. Er hätte das Zeug dazu, seine Welt zu retten. Intelligent, stark, geschickt, unerschrocken, wie er ist. Gleichzeitig fühlt Anakin sich nicht gesehen von der guten Seite, nicht angemessen gesehen. Man könnte das als überheblich bezeichnen, arrogant. Die selbsternannten Social-Media-Psychologen von heute würden einen Typen wie ihn vielleicht als Narzissten bezeichnen. Aber alles Verhalten hat seine Geschichte, auch seines. Anakin Skywalker ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, schlecht behandelt von männlichen Bezugspersonen. Später, als Anakins Mutter in Gefangenschaft im Sterben liegt, kommt Anakin zu spät. Er kann sie nicht mehr retten. Und Anakin gerät nach dem Tod der Mutter in einen Wutrausch. Er metzelt die Sandleute nieder. Männer, Frauen, Kinder. Ein erster Schritt seiner stetigen Verwandlung. Wenn ihn später Schuldgefühle heimsuchen, Trauer, Verlorenheit, steht die Tür zur dunklen Seite, zum Bösen, weit offen. Er müsste nur hindurchgehen. Der Archetypus des Trauernden, des gefallenen Helden, spiegelt sich im Archetypus der Trauermusik. Ein Duktus wie im Trauermarsch in der Klaviersonate Nummer 2 von Frédéric Chopin. Noch schwankt Anakin, er trauert, und noch ist die Beziehung zum Helden vorhanden, wenn auch fragil. Dann droht, dass seine große Liebe stirbt. Auch sie will er retten, und diesmal soll es gelingen. Dazu kommt der Archetypus der kriegerischen Musik. Bläser, Schlagwerk, volle Kraft, wie der Komponist Gustav Holst sie in seinen Planeten einfängt. Mars, der Bringer des Krieges. John Williams formt aus diesen Archetypen seine ikonische Musik. Der Imperial March. Zum ersten Mal taucht der Marsch 1980 in der Star Wars Episode Das Imperium schlägt zurück auf. Als Anakin sich entscheidet, durch die Tür zu gehen, auf die dunkle Seite, wird Anakin Skywalker zu Darth Vader. Diese Musik begleitet praktisch jeden seiner Auftritte. Aber immer behält diese Musik im Kern einen Funken Trauer und dadurch auch Wärme, Menschlichkeit. Sie behält die Möglichkeit vor, dass Darth Vader von der dunklen Seite zurückkommt.
Tja, das kam offenbar so richtig gut an. Der Klassik-Split auf Radio 3 von Caroline Pirich. Vom 5. Juni bis zum 7. Juni geben die Berliner Philharmoniker 3 Konzerte mit der Musik von John Williams in Berlin. Und Williams wollte eigentlich auch wieder die Philharmoniker höchstpersönlich dirigieren auf dem Programm, unter anderem auch die Musik zu Star Wars. Aber leider aus gesundheitlichen Gründen ist es ihm nicht vergönnt, dieses Mal dabei zu sein. Die Pläne mussten ein wenig geändert werden und netterweise dirigiert dann Stefan Deneuve. Der Komponistin Germaine Taillefer hier auf Radio 3, die den Puls mal so ein bisschen ja, niedriger schlagen lässt. Und den braucht man auch tatsächlich, vor allem wenn man Nachrichten hört. Wenig gute Nachrichten gibt es derzeit. Das sogenannte Friedensgutachten der 4 führenden deutschen Friedensforschungsinstitute wurde heute Mittag unter anderem veröffentlicht. Leider nicht überraschend wurde auch hier konstatiert, das weltweite Konfliktgeschehen hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Nach 17 Uhr sprechen wir über einige der zentralen Ergebnisse und Entwicklungen mit dem Mitherausgeber des Friedensgutachtens, mit dem Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schettler hier auf Radio 3.
Left a trace by carving riddles on the lonesome vine. Oh, but rumor has it that I wasn't born. I just walked in one frosty morn into the vision of some vacant mind. Oh, once I held a pony by its a flag. Thank you.
border of the sun, slinks on the chambers of her guns, and tries to shoot the cord and light the path. Oh, but hell, I'm just a blind man on the plains. I drink my water when it rains, and live by chance among the lightning strikes.
Tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate. In jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Das Gericht begründet sein Urteil damit, dass Asylsuchende ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens nicht abgewiesen werden dürften. Deutschland müsse ein solches Verfahren abschließen, um zu klären, welches EU-Mitgliedsland zuständig ist. Die Bundesregierung könne sich nicht auf eine Ausnahmeregelung stützen. Darauf hatte sich Innenminister Dobrindt aber berufen. Mit dem Urteil hatten die Anträge dreier Somalier Erfolg, die Anfang Mai kurz nach ihrer Einreise von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzens Hasso Plattner wird in den kommenden 10 Jahren ein neuer Universitätscampus in Potsdam geschaffen. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden. Wie viel Geld genau in den neuen Unicampus und den Ausbau des HPI in Potsdam fließt, soll, ist nicht bekannt. Laut Plattner ist von einer dreistelligen Millionensumme auszugehen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Baerbock war ohne Gegenkandidatin angetreten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung hat in erster Linie protokollarische Aufgaben, beispielsweise die Leitung von Sitzungen und die Festlegung von Tagesordnungspunkten. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russland